Aber wenn ein Meister, und ich bin ja wirklich kein Meister, ein Instrument in die Hand nimmt, dann kann, egal was es für ein Instrument ist, so was Schönes bei von rauskommen, oder? Ich finde das so fantastisch. Paganini war ein begnadeter Geiger, ich weiß nicht, ob jemand von ihm gehört hat. Und es gab aber wie immer im Leben Kritiker. Und ein Kritiker hat einmal während einem seiner Konzerte ein Holzschlappen auf die Bühne geworfen. Und als das nächste Mal Paganini in dieser Stadt war und dort aufgetreten ist, dann holte er so eine kleine Minigeige vor, dann hat er aus diesem Holzschlappen eine Geige gebaut und dann hat er auf dieser Geige davor gespielt und das hat sich richtig gut angehört. Also sogar aus dem alten weggeworfenen Schlappen kann ein Meister richtig was Gutes machen. Schön. Jesus, wir danken dir, dass du mit uns an der Arbeit bist und nicht aufhörst. Und wir preisen dich, dass du mit uns zum Ziel kommen wirst. Halleluja. Ob wir alte Schlappen oder gute Instrumente sind, ist dir egal. Du arbeitest an uns. Und du möchtest uns auch heute Morgen etwas mitgeben. Und dafür danken wir dir. Öffne unsere Augen, öffne unsere Ohren, damit wir dich sehen und hören können. Sei du mein Mund. Hilf mir, dass ich nur das rede, was von deinem Herzen kommt. Das bitte ich dich. Amen. Alles, was wir heute sagen, was wir heute glauben, hat eine Auswirkung auf unsere Zukunft. Und oft lassen wir uns allerdings von dem, was hinter uns liegt, beeinflussen. Nun, die meisten, die heute Morgen hier sind, sind in der, sage ich mal, reiferen Hälfte des Lebens angekommen. Und da passiert schon mal, dass man vielleicht so vor Ostern, wie du gesagt hast, so im Rückblick oder in der Innehaltung oder im Besinnen, so alles das mal auflistet, was da gerade mal wieder war. Und dann blickt man zurück und dann sieht man oft, mir geht so, Türme des Versagens. Da war es mal nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Und da gab es Dinge, die hätten besser laufen können. Und mir geht's dann so, dann richte ich mich manchmal nach diesen Dingen aus und bin ganz frustriert über mich selbst und so. Und vergesse eigentlich, dass das ein Teil des Lebens ist. Und dass Gott aber positive Pläne mit uns hat, egal wie oft wir versagen oder nicht. Und ich möchte euch heute eine Predigt halten, die habe ich gestern und heute Nacht mir gehalten. Ich habe sie so oft verändert. Immer wieder hat Gott mir was Neues ins Herz gelegt und dann habe ich wieder umgeschrieben. Ich glaube, das ist jetzt einfach so, wenn wir in die Karzeit reingehen, sowas, was wir uns nochmal vor Augen halten müssen, was Gott uns alles geben möchte. Ich möchte mit euch über ein Leben voller Glaubenslohn sprechen. Und wie wir da rankommen. Und keine Angst vor Versagen. In Römer 10, da lesen wir ab dem 10. Vers, und ich habe heute mal eine moderne Übersetzung, die Neues Leben, mitgebracht, weil ich das darin schöner fand. Ab Vers 10 und ab Vers 11. Denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht, und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Oftmals empfinden wir Glauben so als Privatsache, tief eingeschlossen in unserem Herzen. Ja, wir müssen noch mehr glauben. Ja, wir haben geglaubt, dass wir erlöst sind und so. Das ist alles so eingeschlossen. Und unsere Gesellschaft fördert ja auch nicht unbedingt, dass wir Glauben so öffentlich rausposaunen. Du kannst in unserer Gesellschaft ja über alles reden. Aber wenn du anfängst, über deinen Glauben zu reden, dann bist du sehr schnell irgendwo allein auf weiter Flur und merkst, ups, war vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. Wobei es ist immer der richtige Zeitpunkt, über den Glauben zu reden, egal wie viele Leute uns zuhören. Der Vers, den ich hier aus dem Römerbrief vorgelesen habe, er zeigt uns zwei Seiten des Glaubens. Er sagt uns, der Glaube, der in unserem Herzen wohnt, der sorgt dafür, dass wir vor Gott gerecht sind. Wir glauben an Jesus Christus, an seinen Tod, an die Auferstehung. Das ist fest in uns drinnen. Aber dann steht eben weiter, wer mit dem Mund bekennt, der wird errettet. Das eine dient uns zur Gerechtigkeit und das andere zur Errettung. Zur Errettung von was, frage ich mich. Zur Errettung vielleicht von all den Angriffen, die in meinen Gedanken selbst kommen. Die Bibel zeigt uns hier, dass unser Glaube Werke haben soll. Und eins dieser Werke kann ganz einfach die Sprache sein. Ich spreche das aus, was ich glaube. Früher hat man gesagt, ich glaube, dass 5 Pfund Rindfleisch eine gute Suppe gibt. Wenn ich das ausspreche, aber kein Rindfleisch habe, nutzt mir das nichts. Aber wenn ich Rindfleisch habe und nicht ausspreche, dass ich jetzt eine gute Suppe mache, dann vergammelt mir das auch im Kühlschrank. So, beides gehört irgendwo zusammen. Und wir sprechen ja vom Glaubensbekenntnis. Das sagt ja schon etwas, Glaube darf hörbar sein. Ist doch interessant, dass die ganze Bibel immer wieder davon voll ist und dass wir das so gerne überlesen. Irgendwie habe ich das Gefühl, Gott liebt Lärm. Als er in Jerusalem eingezogen ist und die Kinder ihm zugejauchzt haben und alle gesagt haben, hey, sorg doch mal dafür, dass die da ruhig sind, hat er gesagt, wenn die ruhig sind, werden die Steine schreien. Gott sorgt dafür, dass das Bekenntnis seines Sohnes hörbar ist. Und wenn nicht durch uns, dann eben durch die Natur. Wenn wir Bekenntnis, Glaubensbekenntnis und so hören, ja, Bekenntnis, das ist so oft so negativ belastet. Ja, bekennen, ja, unsere Sünden bekennen, unsere Fehler bekennen, unsere Schuld bekennen und bekennen, dass ich mal wieder nicht so war, wie ich hätte sein sollen. Aber ich möchte euch heute Morgen eine andere Seite reinführen, ich möchte euch da hineinführen, dass wir gemeinsam Sieg bekennen. Dass wir gemeinsam Gutes bekennen, dass wir gemeinsam das bekennen, was in uns, in unserem Leben, in unseren Gemeinden, in unseren Wohnungen freigesetzt werden soll. Und es wird freigesetzt, wenn es gottgemäß ist. Also, unser Glaube braucht eine Aktivität und sei es nur unsere Sprache. Wenn wir das Alte Testament anschauen, wie oft wurde da etwas ausgesprochen, das hinterher so wichtig war? Ich denke an Isaak, den Segen, den er über Esau und über Jakob ausgesprochen hat, der so wichtig war, dass der Esau dann sagt, Mensch, hast du keinen Segen mehr für mich, den du aussprechen kannst? Weil der Jakob ihm das erschwindelt hat und davon gelaufen ist mit dem Segen. Ja? Ich entdecke, dass Mose die Stämme segnet. Wir kommen später da noch drauf. Und jeder Stamm, Mose hat das ausgesprochen, was da für Segen drauf war. Ich entdecke auch, dass Wunder geschehen sind durch Sprechen. Als Mose am Anfang der Wüstenwanderung war, ich kann mir vorstellen, der hat auch nicht alles gleich erglauben können. Es war auch nicht unbedingt der Hero von Anfang an. Da war der Fels und dann sollte er diesen Fels schlagen. Und das zweite Mal, als es um Wasser ging, als er den Fels geschlagen hat, kam ja Wasser raus. War nicht gerade wenig. Ich meine, das war ein Millionenvolk, da braucht schon ein paar Liter, um die mit Wasser zu versorgen. Als er das zweite Mal vor dem Fels stand, sollte er mit dem Fels reden. Das zeigt uns doch schon eine Entwicklung hin. Wer ist der Fels? Jesus ist unser Fels. Der einen Seite wurde er für uns ans Kreuz geschlagen und auf der anderen Seite offenbart sich dahin ein Weg, dass wir anfangen dürfen, mit ihm zu reden. Und das ist der erste Schritt. Wenn ich anfange, mit Jesus zu reden, merke ich, dass Ströme lebendigen Wassers von mir fließen dürfen und dass es gar nicht mehr bedarf, als mit ihm zu reden. Als die 12 Kundschafter ausgesandt wurden, da kamen 10 zurück. Und was sagten die? Oh, unmöglich. Geht gar nicht. Hohe Mauern, unüberwindbare Mauern, Riesen, Menschenfresser. Uah. Na, wer will schon zu Menschenfressern? So, musst dir Angst haben, dass du im Kochtopf landest. Und 2 waren dabei, was haben die gesagt? Kommt, lass uns hinaufziehen, wir werden sie einnehmen. Ja, nun ist das ja so eine Geschichte mit der Demokratie. 2-10. Wer gewinnt? Die 10 haben gewonnen. Statt im Glauben Land einzunehmen, im Unglauben 40 Jahre durch die Wüste laufen. Maßgeblich war doch das, was ausgesprochen wurde. Durch welche Wüste drehen wir gerade unsere Ehrenrunden? Und wenn du gerade so in der Wüste deine 40 Jahre absolvierst, kann das mit etwas zu tun haben, das du in der Vergangenheit ausgesprochen hast? Lass den Kopf nicht hängen. Ich entdecke in der Wüste 2 wunderbare Dinge. Das erste, was ich entdecke, ist, trotz Unglauben, trotz ausgesprochenen Unglauben, war Gott mit ihnen. Die Versorgung blieb nicht aus. Es gab auch in diesen 40 Jahren Manna. Es gab die Wachteln, es gab Wasser. Da war Schutz da. Gott steht zu uns, auch im Unglauben. Das eine Wunderbare, was ich entdecke. Und in dem Ganzen sorgt er dafür, dass wieder Glauben wächst. Und das zweite, was ich entdecke, ist, dass die 2 Glaubenshelden, Josua und Kaleb, die gesagt haben, lass uns hinziehen, lass uns das Land einnehmen, es ist in unsere Hand gegeben, dass die nicht geflohen sind, sondern dass die mitmarschiert sind. Ich liebe treue Menschen. Treue ist sowas Schönes. Fliehen kann jeder. Ein Angsthase sein kann jeder. Aber in einer Situation, wo 5-1 gegen mich steht, dran zu bleiben, auszuhalten, zu sagen, dennoch, dann laufen die 40 Jahre durch die Wüste. Oh, was mögen da für Gedanken in diesen 40 Jahren in den Köpfen von Josef und Kaleb gewesen sein? Hat das Not getan? Und ich weiß nicht, wie oft sie vielleicht daran waren, doch zu sagen, komm, wir gehen alleine weiter. Und dann haben sie es nicht getan. Ich danke Gott für Josua und Kaleb. Sie haben die Gemeinde nicht gespalten und sie haben den Unglauben und die Schwachheit der anderen mitgetragen. Was für ein Spannungsfeld. je grauer meine Haare werden, je mehr entdecke ich den Unterschied in meinem Leben zwischen Problemen und Spannungsfeldern. Probleme kommen in unser Leben, damit wir sie ausräumen, damit wir sie lösen. Und da schenkt Gott uns auch Kraft und Gnade und alles. Und dann gibt es Spannungsfelder, da stehen wir drinnen und die werden wir unser Leben lang nicht lösen. Und oft vermischen wir das so und denken, das Spannungsfeld, in dem ich gerade stehe, jetzt reicht's. Da muss doch mal einer reinfahren. Aber Spannungsfelder, sie dienen dazu, meinen Charakter zu schulen. Sie dienen dazu, mich reifer zu machen. Sie dienen dazu, mich etwas näher an Gott zu führen. Und als diese 40 Jahre rum waren und Josua und Kaleb dieses Spannungsfeld ausgehalten haben, da ist was Wunderbares passiert. Der Kaleb sagt in Josua, ich glaube, es müsste das 11. Kapitel, Vers 14 sein, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Nachdem das ganze Land eingenommen wurde, über den Jordan und Jericho und Ai und die anderen Städte, als das alles vorbei war, da sagt er, als es darum ging, jetzt noch ein paar andere Sachen für ihn einzunehmen, sagte er, ich bin jetzt 80 Jahre alt und meine Kraft ist immer noch so, als wenn ich 40 bin. Wow! Hey, wenn ich 80 bin und noch die Kraft habe eines 40-Jährigen, wow! Wie konnte das geschehen? Mit dem Glauben gelebt. Er hat gewusst, selbst wenn ich jetzt mit meinen ungläubigen Genossen mitmarschiere, kommt der Punkt, weil Gott uns etwas versprochen hat, darf ich dieses Land einnehmen. Und es spielt keine Rolle, wann etwas kommt, wichtig ist, dass es kommt. Wenn Gott ihnen dieses Land versprochen hat, dann hat er das. Punkt. Da brauche ich nicht sagen, Riesen. Oder? Brauche ich nicht sagen, hohe Mauern. Da darf ich sagen, komm, wir wollen das Land einnehmen. Wir dürfen im Glauben sprechen. Es ist nämlich so, wer anfängt, Gott zu vertrauen, der wird A, angefochten. Kein Glaube ohne Anfechtung. Hat Gott das wirklich gesagt? Habe ich mich verhört? Meint er das? Die anderen denken doch auch nicht so. Und ich, soll ich mich jetzt blamieren oder soll ich Gott gar blamieren? Oder. Jeder, der anfängt, in den Glauben zu investieren, kommt in ein Spannungsfeld. Und wenn er weiter investiert und ausspricht, was er glaubt, kommt noch was anderes, da erfährt er Glaubensstärkung. Halleluja. Mama, durch solche Kleinigkeiten immer wieder Glaubensstärkung. Ich habe euch was mitgebracht. Ich war mir nicht sicher, ob ich das mal schon bei euch, habe ich bei euch mal ein Lied vorgesungen? Ich dachte nicht, dass das bei euch war. Ich dachte, dass das in Walsrode war. Wenn, dann ist Wiederholung immer gut. Ich will mal gucken, kann ich das hier drauflegen, geht das? Dass wir den Klima nutzen können. Da war folgende Situation. Da war ein Gottesdienst wie dieser und der Pastor predigte über Glauben. Und plötzlich stand eine 80-jährige Oma. Wir sind irgendwie bei 80 heute, ne? Gibt's hier einen, der 80 ist? No, noch nicht. Doch, ja? Eine 80-jährige.
Zwei.
So eine Oma wie du stand auf. Da hinten. Und dann hat sie was gemacht, dann hat sie was gesungen. Und sie hat dieses Lied gesungen. Das will ich mit euch jetzt singen. Ich hoffe, es klappt. Und dann stand sie da hinten, eine 80-jährige Oma, nicht Kaleb und nicht Josua, eine schrille, farbige Frau. Da hat sie gesagt, nee, sie hat es gesungen, mit 80 Jahren. Mit Sicherheit viel erlebt hat in ihrem Leben, dieses Glaubensbekenntnis singen durfte. Warum können wir nicht auch solche Glaubensbekenntnisse singen? Wisst ihr, dass die Neurochirurgie herausgefunden hat, dass 65% unseres Lebens davon bestimmt werden, was wir reden? Was passiert also, wenn ich anfange, im Glauben zu sprechen? Der Kämpfer sagt, Gott, mit dir ist es möglich. Hiob sagt auf der anderen Seite, was ich befürchtete, das kam über mich. So sei behutsam mit der Sprache der Befürchtungen und der Unmöglichkeiten. Es sei denn, dass Gott dir ganz klar gesagt hat, das nicht. Aber sonst, lass uns wegsehen von diesen Unmöglich-Denken, von diesen Ich-fürchte-mich-vor-Denken, von diesem Was-ist-wenn-Denken. Am Anfang, sagt uns der Johannesbriefschreiber, war das Wort. Und durch das Wort wurde alles geschaffen. Gott sprach ein Wort. Und es wurde. Habe ich euch eigentlich mal die Geschichte unserer Gemeinde erzählt? Als ich mit meiner Frau von Bayern hier hochkam, war unsere Gemeinde so groß wie eure jetzt. Ich wurde als 30. Mitglied aufgenommen. Die Gemeinde war damals gerade von einem alten Schweinestall umgezogen. Diesen Schweinestall hatten die umgebaut, so am Gottesdienstraum. Heute ist da eine Pizzeria drinnen. Und die war über viele Jahre sehr gesegnet. Mittlerweile hat sie aufgegeben, aus verschiedenen Gründen. Aber ich war ja immer gerne dort, meine gesegnete Pizza essen. Und die Gemeinde stagnierte und es ging nicht richtig vorwärts. Die waren voller Glauben und alles. Und dann haben sie Gott gefragt, Gott, was denkst du, sollen wir tun? Und Gott sagt, ich habe euch berufen, dass ihr der Kopf seid und nicht der Schwanz. Ja, aber. Dann haben sie Gott ein Vlies vorgelegt. So ein Test. Wenn, dann wollen wir. Dann haben sie zu Gott gesagt, Gott, wir machen noch eine Evangelisation, eine Zeltmission. Und wenn sich 5 Leute bekehren, dann werden wir alles tun, um mit dir nach vorwärts zu gehen. Und dann haben sie Zeltevangelisation gemacht und am letzten Tag der Zeltevangelisation hat sich die 5. Frau, haben sich alles Frauen bekehrt. Danke für Frauen, die offen sind für Gott. Und dann haben sie jetzt Wort halten müssen vor Gott. Und dann haben sie ein Grundstück gekauft und haben dann ein Gemeindehaus hingebaut für ungefähr 70, 80 Leute. Alles in Eigenarbeit und alles. Ja, und dann saß eines Tages unser Pastor in dem Gemeindehaus, oben drüber gab es eine Pastorenwohnung noch, so wie bei euch, als wenn das da oben Pastorenwohnung wäre, am Fenster und sah so über die Dächer von Tostedt weg. Und Gott fragt ihn, was traust du mir eigentlich zu, was ich hier für ein Volk habe in dieser Stadt? Und mein Pastor sagt, das war für ihn so ein heiliger Augenblick, aber er war auch so voller Furcht und er hat zu Gott gesagt, ich traue dir 500 zu. Er sagt, ich habe das so oft bereut. Dann hat er es ausgesprochen und dann hat er es der Gemeinde gesagt, was passiert ist, dass er Gott 500 zutraut. Und die Gemeinde hat das zur Kenntnis genommen und ist wohlwollend zum Alltag übergegangen. Kennt ihr das? Gottes Reden, das wir hören und dann gehen wir zum Alltag über? Haben wir Angst vor Gottes Reden? Die Gemeinde ist gewachsen und die Gottesdienste waren so voll, dass dieser 70 für 70, 80 ausgelegte Raum eigentlich immer überfüllt war. Es waren so 100 Gottesdienstbesucher. Mein Schwiegervater saß als Ordner hinten und hat immer den Ventilator auf und zugedreht, weil die Luft war immer zum Schneiden. Und wenn er aufgedreht hat, haben alle Blicke ihn ganz empört angeguckt, weil man konnte Predigt fast nicht mehr hören. Und so ging das hin und her zwischen dicker Luft und Ohrgeräte höher drehen und so weiter. Und dann kam, danke für unsere Omas und Opas. Dann kam ein Bild zu einer wiederum älteren Frau unserer Gemeinde und sie kriegt den Eindruck, Jesaja 53, macht, steckt eure Zelte weit, spannt die Pfosten weit ab. Und die Gemeinde hat Glauben im Herz gekriegt, dass das Wort für sie ist. Nun war dieses Gemeindehaus so gebaut, dass man die vordere Wand einfach umstoßen konnte. Da waren dicke Eisenträger eingebaut, weil man ja schon gedacht hat, na, wir glauben ja und dann brauchen wir die Wand nur rausschmeißen und dann haben wir einen größeren Gemeinderaum. Und jetzt kommt etwas. Wenn Gott A sagt, dann möchte er A. Und wenn Gott A sagt, machen wir auf B, weil es so dicht dran an A ist. Gott sagt, stecke die Pfosten deines Zeltes weit, ringsherum. Und wir konnten nur da. Da ging nicht, hat mittlerweile einer gebaut. Da ging nicht, hat mittlerweile einer gebaut. Und jetzt waren wir vor Gott. Was sollen wir tun? Auf diesem Ding waren noch 100.000 Schulden. Was Neues? Mensch, wir haben doch gerade erst mit viel Glauben das Ding gewuppt. Aber wenn Gott A sagt, meint er A. Und es waren sich so viel einig in der Gemeinde, lass uns A gehen. Und wir haben Gott wieder ein Vlies vorgelegt. Gott, wenn du das möchtest, natürlich mochte er das, aber wenn du das möchtest, wir gehen diesen Schritt nicht, solange wir noch Schulden haben. Dann haben wir eine Sonderkollekte angesammelt und mit unseren damals 70 Gemeindemitgliedern, der Rest waren Gäste, ungefähr 30 Gäste und genau 70 Gemeindemitgliedern, kam an diesem bewussten Sonntag eine Kollekte von 100.000 zusammen. Und wir waren schuldenfrei. Und damit hatten wir ein Problem, denn wir hatten keine Ausrede mehr. Wisst ihr, wenn Gott anfängt an uns zu arbeiten, dann kann das größte Problem, das du hast, sein, du hast keine Ausreden mehr. Und dann sind wir los, Grundstück angucken. Und da war ein Grundstück neben der Feuerwehr,
Ja, das wäre schön, aber ein Riesengrundstück. Und wer soll das bezahlen?
Und dann hat uns die politische Gemeinde, weil wir gleichzeitig auch einen Kindergarten geplant hatten, aufgrund dessen Signal gegeben, sie bezuschusst uns mit 600.000.
Wow.
Und dann ging's los. Wie sagt ich? Wer anfängt, Gott zu vertrauen, der wird erstens angefochten. Dann kam die Presse. Ich sehe die Überschrift heute noch. Sektenmekka in Tostedt. So eine Schlagzeile. So fett. Und was passiert ist, Entschuldigung, aber irgendwie haben wir uns, glaube ich, versprochen mit den 600.000 Euro. Und das war weg. Wer auf Menschen vertraut, der wird sowieso zuschanden werden. Aber wer auf Gott vertraut, kann für sein Vertrauen nicht enttäuscht werden. Und dann haben wir eines Sonntags gesagt, heute gibt's keine Predigt. Und wir haben Hinz und Kunz und Oma und Opa und die Kleinen und die Hunde und alles gepackt und sind zu diesem Grundstück gegangen, das wir haben wollten. Es hat in Strömen geregnet. Und dann sind wir um dieses Grundstück rumgegangen und haben bei jedem Schritt gesagt, das Land, auf das unsere Füße treten, nehmen wir jetzt ein. Ich mache eine lange Geschichte kurz, weil da gibt es noch viel zu erzählen. Das ist mal rausgekommen. Plätze. Mit 70 geplant. Ohne Geld in der Tasche. Und Gott hat uns Schritt für Schritt geführt. Interessant war, dass wir bei 500 stehen geblieben sind. Und dass wir jetzt dabei sind, es gibt ein Glauben, der in uns gekommen ist, aber der wird noch nicht von der Gemeinde getragen. Gott muss diesen Glauben so freisetzen, wie er diese 500 freigesetzt haben. Und unsere Gebete gehen dahin, setze diesen Glauben frei. Der nächste Glaubensschritt, den wir mit Gott angehen wollen, ist eine Gemeinde in einer Stadt mit 10.000 Einwohnern, 2.000 Leute. Denn Gott will, dass alle gerettet werden. Ich schließe ab, indem wir noch eine Kurzbetrachtung über den Psalm 23 machen. Den kennt ihr alle. Warum ist der Psalm 23 so berühmt geworden? Warum? Ja, das ist nicht ein Psalm, der etwas betrachtet, rückwirkend von einem Opa, der im Schaukelstuhl sitzt, und er sagt, naja, das waren noch gute Zeiten damals. Will euch mal erst von erzählen, meine lieben Enkel. Nee, der Psalm 23 ist eine Reflexion der ganz anderen Art. Wie fängt er an? Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Was macht ein Hirte? Ein Hirte kümmert sich um seine Schafe. Na, wenn der Herr mein Hirte ist, dann weiß ich, dass sich jemand um mich kümmert. Wann hast du dich das letzte Mal einsam gefühlt? Wann hast du dich das letzte Mal verlassen gefühlt? Der Herr ist dein Hirte. Vielleicht solltest du den Psalm 23 mal wieder laut sagen. Der Herr ist mein Hirte. Da gibt's jemand, der sich um mich kümmert. Und wie heißt's weiter? Mir wird nichts mangeln. Das ist doch so schön. Da steht nicht, mir hat nichts gemangelt, weil Papa zufällig ein dickes Portemonnaie hatte. Oder ich Glück im Leben. Da steht, mir wird nichts mangeln. Das ist in die Zukunft gerichtet. Das sind Worte des Glaubens, ausgesprochen von einem David. Und der ist, weiß Gott, wirklich durch harte Zeiten gegangen. In der englischen Übersetzung, in der Living Bible, finde ich das noch genialer formuliert. Da steht, weil der Herr mein Hirte ist, habe ich alles, was ich brauche. Weil der Herr mein Hirte ist, habe ich alles, was ich brauche. Lass uns das zusammen sagen. Weil der Herr mein Hirte ist, habe ich alles, was ich brauche. Ich bin nicht müd und auch nicht matt, denn ich habe alles, was ich brauche, weil der Herr mein Hirte ist. Er leitet mich. Er leitet mich zu grünen Auen und Wasserbächen. Das heißt, es gibt Ruhe. Kennst du die Lebensphasen, wo alles andere als Ruhe ist? Und hier gibt es Ruhe. Der David, der diesen Psalm geschrieben hat, der kommt einmal nach Hause vom Krieg mit seinen ganzen Leuten. Und das Einzige, was er möchte, ist Ruhe. So ein bisschen Kopf in den Schoß von seiner Frau legen und sich den Bauch kraulen lassen. Ne? Und vielleicht einen schönen Kaffee noch zu kriegen und dann zum Abschluss noch Fernseher an und entspannen. Oder ein Buch lesen oder was auch immer. Und dann kommt er nach Hause und was findet er? Zerstörung! Die Frauen und die Kinder geraubt und nichts als Verwüstung hintergelassen. Und dann fängt etwas an, dass seine ganzen Kriegsleute, die eben noch mit ihm siegreich eine Schlacht geschlagen haben, sich gegen ihn wenden. Und was macht der Kerl? Er kümmert sich überhaupt nicht darum, sondern die Bibel sagt einen einzigen Satz. Das ist, als wenn er sich wegwendet und da steht ein Satz. Und David stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Ich habe keine Ahnung, wie David das gemacht hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass er sich all das, was Gott in sein Leben hinein versprochen hat, wieder einmal gezogen hat und sagte, und du bist aber doch mein Hirte. Und wenn da als Chaos ist, du bist es. Und was hat er dann gemacht? Die Gnade gekriegt, seine Leute wieder zu sammeln. Und sie haben Beute gemacht. Sie haben ihre Frauen, ihre Kinder, ihren Reichtum zurückgeholt und noch Beute dazu. Er erquicket meine Seele. Wisst ihr, dass die meisten Krankheiten, die wir in uns tragen, psychosomatischen Ursprungs sind? Und wenn Gott dir sagt, er erquickt deine Seele, dann sagt er dir auch, er möchte deine Krankheit wiederherstellen. Nee, deine Gesundheit. Er möchte dich wiederherstellen. Aber oft ist es so, dass Gott erstmal unsere Seele wieder erquicken muss, wieder Wasser auf dürres Land geben muss. Wenn da fruchtbarer Boden ist, der lange nicht bewässert wurde, dann nutzt es nichts, wenn du da Samen drauf tust. Der Boden muss bearbeitet werden und da kommt erst mal Wasser und dann ist er durchtränkt und dann wirst du auch sehen, dass der Same sprießt. Und so finde ich es so wunderbar, dass dieser Psalm sagt, du erquickst meine Seele, aber was steckt da alles drinnen? Der Lateiner sagt, gesunder Geist in gesunden Körper. Bringt es genauso zum Ausdruck. Lass das gesund werden in dir. Hab wieder Frieden mit Gott. Sprich wieder das Positive über dein Leben aus. Und dann wird deine Seele erquickt werden. Dann kommt die Pfade der Gerechtigkeit, die Gott uns leitet. Bin ich gerecht? Aber wenn ich meine Pfade gehe, dann heißt das, sind immer auch meine Situationen, meine Dinge, die ich bewältigen will. Aber wenn ich auf Pfaden der Gerechtigkeit gehe, dann gehe ich das, was Gott für mich bereitet hat. Und dann kommt darin so ein schönes zum Ausdruck. Wenn ich auf Wegen gehe, die er für mich bereitet hat, dann passiert nämlich etwas. Wenn ich dann Dinge mit ihm erleben darf, Situationen mit ihm unter meine Füße kriege, bis dahin, dass ich Wunder erlebe, dann weiß ich, es ist nicht durch mich passiert, denn es waren nicht meine Pfade, es waren seine Pfade, wo er mich geleitet hat. Und dadurch passiert, dass während ich wandle, darf ich ihm die Ehre geben. Und Gott sorgt dafür, indem er mich auf seine Pfade schickt, dass ich ihm die Ehre geben kann. Halleluja! Wenn nicht wir Ehre kriegen. Und ob ich schon wanderte im Tal der Todesschatten, bist du bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Wir alle kennen, glaube ich, Situationen, wo wir gesagt haben, wenn es jetzt zu Ende wäre, ich wäre nicht traurig drüber. So unter Druck, so unter Stress, so geplagt. Aber dann kommt da einer mit Stecken und mit Stab. Was ist das? Ein Stecken und ein Stab. Ein Stecken, den hat man benutzt, um die wilden Tiere zu vertreiben. Das heißt, da kommt einer, der ist dein Behüter. Jesus sagt, und er sagt, heute Morgen dir, in der Welt hast du Angst. Aber sei getrost, ich habe die Welt überwunden. Das sagt er, der dein Behüter ist. Das sagt der, der dich auf deinem Pfaden der Gerechtigkeit begleitet mit einem Stecken in der Hand. Toll, einen großen Bruder zu haben. Und was ist der Stab? Der Stab ist der Wanderstab. Das ist dein Guide, dein persönlicher Führer, der dich durchs Leben führt. Wenn es dunkel ist und du nichts mehr siehst, aber du einen hast, der dich auskennt. Weißt du, war von euch einer schon mal in Hamburg im Dialog im Dunkeln? Die kennen sich aus, die dich führen. Sind zum Teil ja selbst blind oder sehgestört. Die führen dich in der Dunkelheit um dich herum. Verspricht hier dieser Psalm einen Führer, einen Beschützer und einen Führer. Du bereitest einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Ich bin einer, der gerne isst. Ich bin auch einer, der gerne gut isst und ich bin auch einer, der gerne viel isst. Und dieses Bild, immer wenn ich schon als Kind, ich habe als Kind schon gerne gegessen, immer wenn ich schon als Kind diesen Psalm gesehen habe, dann habe ich mir einen Tisch vorgestellt. Kennt ihr so die Schlaraffenland-Geschichten? Das habe ich mir, immer wenn ich den Psalm gelesen habe, dann habe ich mir so einen Schlaraffenland-Tisch vorgestellt. Und dann war ich 15 Jahre alt, da kam ich in eine amerikanische Gemeinde in Bitburg. Bitburg war damals amerikanische Garnisonsstadt. Und da kam ich rein und da war ein Bild an der Wand. Das zeigte den Tisch vom großen Abendmahl, das wir alle mal mit Jesus im Himmel feiern werden. Und der war irre breit und der war irre schön gedeckt mit Gläsern und mit Besteck und mit allem, was so, habe ich es noch nie gesehen. Und der war unendlich. Wow. Das hat Gott bereitet, denen, die ihn lieben. Oh, ich freue mich drauf. Und dann auch noch im Angesicht meiner Feinde. Sag mal, es gibt doch wohl keinen Menschen, der nicht irgendwo auch jemand hat, der ihm nicht so grün ist, oder? Und Gott sagt, Alle, die dich nicht mögen, die sollen sehen, dass ich dein Versorger bin. Ich bin dein Versorger. Hast du gewusst, dass Gottes größte Absicht ist, dich überreich zu segnen? Deine Güte und Gnade begleiten mich. Ich habe überlegt, wie soll ich das versuchen? Ihr merkt ja, ihr kennt mich ja nun mittlerweile schon lange und merkt, dass ich gerne in Bildern spreche. Und ich habe überlegt, wie kriege ich das in ein Bild rein? Deine Güte und Gnade begleiten mich. Und da habe ich ein Bild gefunden, ich hoffe, es erschreckt euch nicht so sehr. Ich habe an einen Boxkampf gedacht. Und ich habe gedacht, wie einer so richtig auf die Glocke kriegt, so dass er K.O. am Boden liegt. Und dann kommt der Ringrichter, 1, 2, und ihr wisst, bei 10 ist Schluss. Und dann stelle ich mir vor, da ist einer bei 8. Und dann kommt Güte. Und dann sagt sein Konkurrent zum Ringrichter, geh doch erstmal einen Kaffee trinken. Und dann legst du da, und der war schon bei 8, und du hast die Güte erfahren, nochmal durchschnaufen zu können und aufstehen zu können. Das ist Güte. Das ist Güte, wenn etwas reinkommt, das wir selbst nicht mehr tun können durch andere. Und Gott versorgt dich mit Güte. Es kommt so viel in unser Leben, dass er hineinschicken möchte, das ich nicht mehr tun kann. Und dann ist es Gnade. Gnade ist, wenn du den Kampf dann doch verloren hast und dann dein Gegner sagt, Jung, du warst aber doch der beste Pokalgewinner. Das ist Gnade. Weil durch uns können wir nichts tun. Aber alles, weil wir Erlöste sind vor Gott. So, ihr habt gemerkt, Gott wollte euch heute das Reden neu beibringen. Lass uns begeistert sein und mach deinen Mund weit auf. Gott will ihn füllen. Halleluja. Haben wir ein Lied, das wir jetzt noch singen können vorm Abendmahl? Fällt euch was ein? Hat einer ein Wunschlied? Hm?